Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Unterrichtsbeauftragter im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie und Host dieses Podcasts. Heute ist mein Kollege Tobias Nowak zu Gast. Hallo Tobi.
Hallo Olli, vielen Dank für die Einladung.
Tobi, du bist ja bei uns unter anderem für die Wirbelsäulenchirurgie verantwortlich. Wie ist das? Wie kommt man dazu, Wirbelsäulenchirurgie zu machen? Passiert das so aus Versehen, durch Zufall oder war das von Anfang an ein Ziel von dir?
Ja, gute Frage. Also ein primäres Ziel war es nicht, sondern das hat sich im Verlauf meiner Facharztausbildung so rauskristallisiert. Ich bin langsam in die Wirbelsäulenchirurgie eingetaucht, eingebunden worden und habe irgendwann dann Spaß dran gefunden und habe mein Wissen vertieft, habe viele Erfahrungen gesammelt, hatte viele klinische Lehrer auch, die mir unterschiedliche Gesichtspunkte beigebracht haben. Ja, und irgendwann war die Wirbelsäule dann mein Thema.
Das ist ja so ein Gebiet, wo man extrem präzise arbeiten muss und auch wahnsinnig viel Erfahrung generieren muss. Das hast du gerade gesagt, du hattest verschiedene Lehrer, die dich da weitergebracht haben. Ist das tatsächlich so, wie man als Studierender denkt, dass da jeder Millimeter entscheidend ist?
Ja, kommt immer auf die Region an. Das ist natürlich immer in Nähe des Rückenmarks, in Nähe zum Spinalnerven schon Millimeterarbeit. Es ist auch manchmal weniger als Millimeterarbeit, wenn ich daran denke, dass ich auch mal Dura-Verletzungen nähen muss, dann handelt es sich da um Häutchen und einen Faden, den man nur unter Mikroskopbedingungen sehen kann. Also es ist auf jeden Fall eine sehr genaue, exakte Arbeit.
Was ja mal wieder zeigt, dass unser Fach Orthopädie-Unfallchirurgie nicht nur dieses grobe Handwerk ist, was immer unterstellt wird, sondern durchaus auch ganz feinsinnig und feinmechanisch funktioniert. Wir wollen heute nicht so sehr über die degenerativen Erkrankungen sprechen, da machen wir mal einen eigenen Podcast drüber, sondern wir wollen mal ein bisschen den Fokus auf die traumatischen Verletzungen legen und was für die Studierenden ja immer ganz spannend ist, ist so die Überlegung, was mache ich, wenn jetzt so ein Patient in die Notaufnahme zu mir kommt. Nehmen wir mal an, zu mir kommt ein Patient, der ist normal arbeitsfähiger, jüngerer Mann, der ist von der Leiter gefallen, aus 1,5 oder 2 Meter Höhe direkt auf den Rücken aufgeprallt, hat jetzt starke Rückenschmerzen und wird immobilisiert vom Rettungsdienst eingeliefert. Aus deiner Sicht als Wirbelsäulenchirurg, welche Untersuchungen machst du zuerst?
Ja, also der Patient kommt, er liegt auf einem Spineboard, er ist maximal gesichert und was natürlich immer als erstes interessiert, Sensibilität, ist die vorhanden, Durchblutung, Motorik, das ist das, was wir peripher uns natürlich sowohl an der unteren als auch an der oberen Extremität anschauen und dann ist es schon so, dass wir bei so einer Geschichte eine Bildgebung haben wollen. Das ist typischerweise bei uns das Schockraum-CT, sodass ich da von der Locke bis zur Socke quasi mal die Bildgebung habe und genau sehen kann, ist da ein Wirbelsäulenabschnitt betroffen und dann weitere Schlüsse daraus ziehen kann und Behandlungsalgorithmen festlegen kann.
Das denke ich auch, dass jetzt in dem Szenario, wie ich es geschildert habe, also ein Sturz aus größerer Höhe, also ein Hochrasanstrauma, wäre ein CT und möglicherweise dann auch der Schockraum-CT indiziert. Wenn wir jetzt mal an einen Patienten denken, der vielleicht fußläufig kommt, weil er gar nicht so sehr, also weil er schon Schmerzen hat, aber nicht eingeschränkt ist, hat da für dich das konventionelle Röntgenbild auch noch eine Wertigkeit oder denkst du, dass man eher gleich aufs CT gehen sollte?
Naja, initial muss man natürlich immer, wenn einer gelaufen kommt, erstmal die klinische Untersuchung machen, das ist klar. Ein normales Röntgen hat immer auch eine Wertigkeit. Wir können hier grobe Pathologien ausschließen. Ich sage mal gerade so etwas wie eine Osteolyse im Sinne einer Metastase von anderen Erkrankungen oder eben auch eine osteoporotische Fraktur, die ohne ein großes Trauma entsteht, sodass wir hier in einem Röntgenbild in zwei Ebenen Kyphosierungen sehen können. Wir können auch Achsabweichungen sehen. Also das hat durchaus noch eine Wertigkeit, auch für die Verlaufskontrolle bei einer osteoporotischen Fraktur, die konservativ therapiert wird, ist eine Stehendaufnahme, eine Belastungsaufnahme von guter Wertigkeit.
Also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, wenn ein Patient kommt, egal ob hoch- oder niederenergetisches Trauma, die klinische Untersuchung steht immer am Anfang, wo wir dann gucken, wie ist die Motorik und wie ist die Sensibilität. Die Unterscheidung, für welche Höhe ich jetzt welchen Kennmuskel oder welches Kenndermatom habe, ich glaube, das ist in einem Podcast total ungünstig darzustellen. Das kann man auch super gut nachlesen. Aber ich glaube, was man mitnehmen muss, die klinische Untersuchung kommt immer an erster Stelle. Also mit Motorik, Sensibilität, Reflexe, prüfst du die auch? Oder?
Wir prüfen auch die Reflexe, klar. Mhm.
Beim Schockraum vielleicht nicht unbedingt zuerst, aber bei jemandem, der laufen kommt, dann schon. Und dann machen wir die Bildgebung und dann geht es für mich eigentlich los, wofür wir auch wahnsinnig häufig gefragt werden bei Konsilien, mit der Wirbelkörperfraktur. Die Wirbelkörperfraktur, das wirkt ja jetzt auf alle, die nicht aus unserem Fach kommen oder aus der Neurochirurgie, als ein wahnsinnig bedrohlicher Zustand. Erklär doch mal bei den Wirbelkörperfrakturen, welche Kriterien gibt es da, dass man von einer stabilen oder von einer instabilen Fraktur spricht?
Also es gibt unterschiedliche biomechanische Konzepte zur Wirbelsäule, zur Wirbelsäulenstabilität. Das einfachste ist mal das Drei-Säulen-Modell, sodass wir den Wirbelkörper als die vordere Säule sehen, das Rückenmark und der zugehörige Bandapparat ist die mittlere Säule und dann die dorsalen Strukturen sind die hintere Säule.
Also zusammengefasst, der Wirbelkörper ist die vordere Säule, die Pedikel, die dann um das Rückenmark herumgehen, vom Knochen her die mittlere Säule und die Dornfortsätze die dorsale Säule. Zu was gehören die Facettengelenke denn, also die Gelenke zwischen den Pedikeln?
Die gehören zur hinteren
Säule. Zur hinteren Säule, okay.
Und sind natürlich auch dahingehend ein Stabilitätsindikator, gerade wenn es eben um eine Verletzung geht, die dann zwei Säulen betrifft, die vordere und die hintere, sodass da schon eine relative Instabilität oder auch eine höhere Instabilität vorliegen kann, die dann in der Folge auch wieder operativ versorgt werden muss.
Und gibt es jetzt so eine Faustregel, wenn nur die vordere Säule gebrochen ist, ist alles in Ordnung? Oder wenn nur die hintere Säule eine Läsion hat, ist alles instabil oder ist das zu einfach gedacht?
Das ist ein bisschen zu einfach. Also wir haben natürlich dann noch die Wirbelkörperhöhe. Wir haben die Hinterkante. Wenn sich die Hinterkante sehr in Richtung des Rückenmarks oder der Dura vorwölbt, kann auch eine reine vordere, eine A-Fraktur, wie wir nach AO-Klassifikation auch sagen, kann auch einer operativen Therapie bedürfen. Auch was noch entscheidend ist, wo liegt diese Fraktur? Ist es rein die Lendenwirbelsäule oder ist es der thorakolumbale Übergang, der sehr häufig von Frakturen betroffen ist, auch von osteoporotischen Frakturen? Hier trifft die relativ rigide Brustwirbelsäule auf die sehr bewegliche Lendenwirbelsäule. Und hier gelten dann nochmal ein bisschen andere Gesetze auch für die Stabilität, sodass man hier auch etwas strenger dann die OP-Indikation stellt.
Du hast gerade die AO-Klassifikation und eine A-Fraktur genannt. Die A-Fraktur, habe ich das richtig verstanden, ist eine Fraktur der Wirbelkörper, also der vorderen Säule.
Genau.
Bei der B-Fraktur ist dann die vordere Säule auch betroffen. Und wie geht es dann, was ist noch betroffen?
Und die dorsalen Strukturen, das kann der Dornfortsatz sein, das kann die Lamina sein, wo eine Frakturlinie reinzieht oder eben auch die Facettengelenke, Pedikel.
Also es ist eine Fraktur, die von vorne nach hinten vollständig durchgeht.
Genau.
Und die Typ-C-Fraktur, was unterscheidet die dann nochmal von der B-Fraktur?
Bei der Typ-C-Fraktur haben wir dann noch einen gewissen Luxationsmechanismus dazu und vielleicht auch eine Dislokation, dann auch mit potenziellem Schaden des Rückenmarks oder der Dura.
Das wäre also schon mal so ein Algorithmus, wenn ich jetzt ein CT oder ein Röntgenbild von einem Patienten angucke, gucke ich, ist nur die vordere Säule kaputt, dann habe ich eine Typ-A-Fraktur. Wenn die Fraktur die vordere und hintere Säule betrifft, dann eine Typ B. Und wenn zusätzlich noch eine Luxationskomponente dabei ist, dann eine Typ C-Fraktur.
Genau.
Okay. Und von A nach C wird es immer instabiler.
So kann man sagen, ja.
Okay. Jetzt habe ich meinen Patienten, ich habe den klinisch untersucht. Ich habe jetzt eine Röntgendiagnostik. Nehmen wir mal an, ich habe eine Typ A-Fraktur bei einem Patienten, der keinen neurologischen Ausfall hat, aber der hat Schmerzen. Muss ich den schnell operieren oder was mache ich mit dem Patienten dann weiter?
Ich muss das klinisch in Zusammenhang bringen. Welche Beschwerden hat er? Auf welcher Höhe sitzt diese Fraktur? Und kann, wenn ich die Idee habe, das konservativ zu therapieren, ihm eine Orthese angedeihen lassen und dann eben im Verlauf, wenn er mal ein bisschen belastet hat, 1, 2, 3 Tage eine Verlaufskontrolle machen und dann entscheiden, bleibt dieser Wirbelkörper, diese Fraktur so stehen oder entsteht eine Dislokation und wir müssen doch sekundär nochmal überlegen, ob wir da nicht besser eine Stabilisierung machen.
Okay, also wichtig ist, man muss am Ball bleiben und den Patienten in einer kompetenten Betreuung und Überwachung lassen.
Genau.
Okay, bei einer Typ-B-Fraktur ohne Neurologie, würdest du den mitten in der Nacht operieren oder sagen, naja, den kann auch am nächsten Tag das ausgeschlafene Team versorgen? Oder wie ist da dein Vorgehen?
Also B-Fraktur ohne Neurologie kann man durchaus am nächsten Tag unter kontrollierten Bedingungen versorgen. Das muss nicht in der Nacht sein. Stichwort eben ohne Neurologie. Kommt eine Neurologie dazu, würde man das Ganze anders interpretieren. Da würde man dann doch eher zügiger zur Tat schreiten und schauen, dass man irgendwo eine Reposition vornimmt oder auch Druck vom Rückenmark entfernt und eine Stabilisierung zeitnah macht.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal zu unserem Patienten weitergehen, also wir haben den jetzt soweit eingeordnet, der hat keine Neurologie, das heißt, wir haben Zeit, wir können den gründlich vorbereiten, nochmal dem Experten vorstellen, der dann vielleicht am nächsten Tag erst verfügbar ist und müssen da gar nicht auf einmal aktionistisch werden. Bei den Typ-C-Frakturen, denke ich, ist es sehr selten, dass wir einen Patienten mit einer Typ-C-Fraktur ohne Neurologie haben. Das ist, denke ich, die Ausnahme. Mhm. Also die haben eigentlich fast immer ein neurologisches Defizit. Mhm. Und da ist es aber, um das jetzt, glaube ich, nicht zu verkomplizieren oder zu sehr zu vereinfachen, muss man schauen, was hat der Patient sonst noch für Verletzungen, weil eine Typ-C-Fraktur als isolierte Verletzung ist ja nicht so wahnsinnig häufig. Das sind ja doch häufiger Patienten mit einem Polytrauma, die vielleicht andere lebensbedrohliche Erkrankungen haben. Und da muss man dann im Team und in der Zusammenschau des Verletzungsbildes die Versorgungsreihenfolge festlegen. Oder kommt die Wirbelsäule immer zuerst?
Nein, die Wirbelsäule kommt natürlich nicht immer zuerst. Ne? Wie aus dem Schockraumalgorithmus eben auch abzuleiten ist, muss primär eben auch das Leben gesichert werden und ich sag mal, andere instabile Verletzungen, beispielsweise eine Beckenfraktur, eben dann auch mal zuerst stabilisiert werden. Extremitätenfrakturen mit drohendem Verlust des Beins oder so, das wird im Fixateur stabilisiert und dann kann man nach allgemeiner Stabilisierung des Patienten dann zur Tat schreiten und die Wirbelsäule machen.
Man muss ja auch dazu sagen, gerade in der Notfallsituation, die Versorgung der Wirbelsäule, insbesondere der Brust- und Lendenwirbelsäule, erfolgt ja in aller Regel von dorsal. Das bedeutet, der Patient muss auf den Bauch und das sind ja auch nicht unbedingt Operationen, die so in 30 Minuten gemacht sind. Das bedeutet, er bleibt schon eine ganze Zeit auf dem Bauch liegen Das ist natürlich bei einem Patienten, der aus anderen Gründen vielleicht vital gefährdet ist, nicht der günstigste Zeitpunkt, so eine Operation durchzuführen. Das muss man dann, denke ich, im Team sehen. Diese Drei-Säulen-Theorie oder das Drei-Säulen-Modell, das wir gerade besprochen haben, das wenden wir ja insbesondere für die Brust- und Lendenwirbelsäule an. An der oberen Halswirbelsäule gibt es ja noch ganz andere Frakturen, von denen, denke ich, jeder die Dens-Frakturen schon mal gehört hat, der Dens-Axis. Kannst du da nochmal eine Klassifikation erklären, die es da gibt und wie man da die Diagnostik am günstigsten macht?
Also obere Halswirbelsäule, die Dens-Fraktur ist eine häufige Fraktur des älteren geriatrischen Patienten, der stürzt häuslich, Low-Energy-Trauma, prallt mit dem Kopf beispielsweise gegen den Tisch oder gegen eine Kante irgendwo und kommt dann ja relativ stabil bei uns in der Notaufnahme an und man sieht dann schon entsprechend der Prellmarke, dass man Bildgebung machen muss. Bildgebung bedeutet hier bei diesem Patienten gut, wir machen ein CT von Schädel und Halswirbelsäule mit und können dann eben Frakturen bestätigen oder ausschließen. Die Dens-Fraktur ist dann so, dass es klassischerweise die Anderson-Klassifikation gibt, wo wir die Typ-1-Frakturen haben, die eher so die Spitze des Dens betreffen, die eher keine OP-Indikation darstellen. Dann haben wir die Typ-2-Frakturen, die durch die Basis des Dens verlaufen, die häufig eben eine instabile Komponente haben, sodass der Atlas gegen den Axis sich auch verschieben kann und potenziell eben hier auch die Bedrohung für das Rückenmark auf dieser Höhe besteht. Und dann haben wir die Typ-3-Frakturen, die noch etwas weiter in die Basis ziehen. Hier ist es auch so, dass da mitunter je nach Frakturtyp eine instabile Situation vorherrscht und man dann besser die Operation durchführt.
Ich glaube, was jetzt an deinen Ausführungen super wichtig war, gerade für die Studierenden, ist, wenn ein älterer Mensch gestürzt ist und einen Stirn- oder einen Kopfanprall hatte, dass man auf keinen Fall vergisst, die Halswirbelsäule mit zu untersuchen. Wenn man sich da nur auf den Kopf beschränkt, kann man doch eine relevante Verletzung der Halswirbelsäule untersuchen. Und das ist ja das, was wir ganz häufig sehen. Die Patienten kommen gar nicht wegen ihrer Nackenschmerzen, sondern die kommen halt, weil sie eine klaffende Platzwunde an der Stirn haben. Und das zu übersehen, das ist natürlich ungünstig, weil, du hast es ja gesagt, das kann ja von den neurologischen Befunden dann sich rapide verschlechtern, wenn da auf einmal eine Instabilität auftritt. Was hätten die denn für Befunde oder würden die versterben an den Komplikationen? Womit würde das beginnen?
Also natürlich bezogen auf intrazerebrale Blutungen durch den Sturz haben Sie dieses Risiko einer intrazerebralen, wie auch immer, Blutung, die auch mal über einen längeren Zeitraum sich ausbilden kann und dann neurologische Defizite herbeiführen kann. Rein von der Dens-Fraktur ist es natürlich, ich sag mal, wir haben eine einfache Dens-Fraktur und die ist übersehen und der Patient stürzt wieder. Was passiert dann? Dann kann natürlich so eine Dens-Fraktur auch das Rückenmark schädigen, was dann auf dieser Höhe bedeutet, ein hoher Querschnitt. Und damit lebensbedrohlich für die Patientenaltersklasse, aber auch für jeden anderen Patienten.
Also da auf jeden Fall mitnehmen, nur weil der Patient wegen der Kopfplatzwunde kommt, ist eine Halswirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen, sondern muss bildgebend ausgeschlossen werden. Ist es denn, wenn man das operativ versorgen muss, eine sehr aufwendige Operation? Ich stelle mir das schwierig vor. Oder ist das eher eine minimalinvasive Operation?
Also die obere Halswirbelsäule ist schon eine relativ schwierige Operation. Die würde jetzt nicht der Anfänger der Wirbelsäulenchirurgie durchführen. Das ist auf jeden Fall eine Operation, die wir in einer Mayfield-Lagerung machen müssen. Das heißt, der Kopf wird in einen Bügel eingespannt, sodass die Halswirbelsäule frei ohne Tisch zu röntgen ist. Die typische Stabilisierung ist eine dorsale Stabilisierung des Atlas und des Axis. Die werden jeweils mit zwei Schrauben versehen und über ein Längsgestänge dann miteinander verbunden. Wir sagen dazu OP nach Harms, dorsale C1-2 Spondylolisthese. Und das ist eine interessante Operation, weil wir hier oben in Bezug oder in nahe Nachbarschaft zum Gehirn relativ viele gefäßversorgende Plexen haben, die dann eben auch sehr stark bluten können. Und dementsprechend ist die Operation eine gewisse Herausforderung. Der normale Patient übersteht das aber in der Regel ganz gut und ist dann auch relativ schnell am nächsten Tag wieder so, dass er mobilisiert werden kann und wieder belastbar sein wird.
Du hast jetzt gesagt, so eine Operation ist schwierig und das macht nicht der Anfänger und das ist ja auch ganz klar, dass das so ist. Und wenn man nochmal so an Anatomie denkt und sich jetzt vielleicht nochmal einen Anatomieatlas rausholt, dann sind diese Pedikel, in die man da die Schrauben reinmachen soll oder die Wirbelkörper, in denen die Schrauben dann greifen soll, das ist ja dreidimensional ganz schön schwierig. In der Halswirbelsäule, Liken, wer es noch kennt, da läuft dann noch die Arteria vertebralis durch irgendwelche Foramina durch und das ist ja nun wirklich, sind das lauter Strukturen, die man verletzen kann. Welche Rolle spielt da für dich die Navigation oder die Robotik in der Wirbelsäulenchirurgie?
Also dazu muss man sagen, die Navigation ist für die Wirbelsäulenchirurgie eine große Hilfe. Sie ist ein mächtiges Tool, um die Qualität der Schraubenplatzierung hochzuhalten, aber auch um in gewisser Weise eine Ausbildung zu vermitteln. Wenn man sich damit beschäftigt, wenn man diese Navigation plant im Vorfeld und dann auch durchführt, lernt man auch dabei, wie man die Schrauben richtig setzt und wie man es gut überprüft. Die Ausnahme von der Navigation stellt aber die obere Halswirbelsäule dar. Gerade der Atlas, der ist durch seine Funktion und durch seine Lage quasi im Weichteil gelagert, dass er sich sehr stark bewegt, wenn man mit einem Instrument ihn berührt. Und das spricht gegen die Navigation. Zur Navigation verwenden wir eine CT-Aufnahme, die vorher gemacht wurde. Und wenn wir dann aber den Atlas bewegen, haben wir die Referenz verloren. Das heißt, dadurch, dass er hochbeweglich im Gewebe ist, spielt eigentlich die Navigation hier gar keine Rolle.
Okay, das ist ja ganz wichtig zu hören. Also die Navigation ist in der Wirbelsäulenchirurgie extrem wichtig, aber in der oberen HWS hat sie eigentlich im Moment, wie wir sie durchführen, keinen Stellenwert, weil wir ja als Referenz ein CT, also einen Zustand verwenden, wie er unmittelbar zu Beginn der Operation ist. Und wenn der Patient bewegt wird, aber das ist ja auch an anderen Stellen so bei der Navigation, dann hat man den Schlamassel. Dann muss man das CT wiederholen. Das müsste man ja dann, wenn ich dich verstanden habe, Atlas permanent machen. Also man müsste eigentlich permanent CT machen, um zu sehen, wo der liegt. Und das ging ja von der Strahlenbelastung und auch der Logistik gar nicht.
Ja, es macht keinen Sinn. Mhm. Und da ist es eben auch so, wie du schon gesagt hast, die Pedikel, die sind so fein und die Strukturen sind so klein, dass man da eben kein Risiko eingehen kann. Mhm. Also da braucht man schon noch diese Fingerfertigkeit, braucht die anatomischen Landmarks und dann ist die Operation gut ohne Navigation durchzuführen.
Genau, und auch wenn das jetzt für die Studierenden vielleicht ein bisschen weit führt, aber meine Meinung zur Navigation ist, man sollte, auch wenn ich die Navigation für sehr wichtig halte und für ein tolles Instrument, auch ohne Navigation die Operation können, weil so ein Gerät kann immer mal ausfallen und manchmal funktioniert es auch nicht. Und dann muss man schon als Operateur bemerken, dass das, was das Gerät einem gerade vorschlägt, überhaupt nicht logisch ist und immer kritisch bleiben gegenüber diesen Hilfsmitteln, die wir da haben. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Jetzt hatten wir die initiale Untersuchung der Patienten besprochen und auch herausgestellt, dass das eigentlich den allerwichtigsten Stellenwert hat. Da machen wir die Bildgebung, interpretieren die. Dann machen wir vielleicht eine Operation, die du ja beschrieben hast, mit diesem Schraubenstabsystem, also eine Versteifung von mehreren Bewegungssegmenten der Wirbelsäule oder von einem oder mehreren, je nachdem, was wir für eine Operation durchführen. Und wie geht es dann in der Nachbehandlung weiter? Dürfen die Patienten voll belasten?
Ja, die Patienten dürfen voll belasten. Das ist ja insgesamt in der Unfallchirurgie das Ziel, dass wir keine großen Immobilisierungen durch unsere Chirurgie erzeugen wollen, sondern die Patienten sollen so stabil versorgt sein, dass sie sofort wieder belasten können, dass sie trainieren können, dass sie ihre Stabilität, eben die sie auch durch die Muskulatur erhalten, wieder trainieren können. Und das ist in der Wirbelsäulenchirurgie ganz genauso wie bei den Extremitäten. Eine schnelle, volle Belastung ist das Ziel.
Und brauchen die nach so einer Operation, nach einer stabilisierenden Operation noch ein Korsett?
Kommt immer darauf an, wo die Fraktur ist. Es ist nicht jede Körperregion eben ganz gut mit einem Korsett zu stabilisieren. Ich sag mal, wir haben eine LWS-Fraktur.
Das steht für Lendenwirbelsäule.
Da bietet es sich immer an, so eine Orthese für die Lendenwirbelsäule dann zu tragen. Das schützt einfach ein bisschen, das stabilisiert von außen, auch nicht für lange, für, sagen wir mal, 6 Wochen. Und dann kann man das Ganze wieder abtrainieren. In der Brustwirbelsäule ist es so, da sind die Orthesen eigentlich den konservativen Therapien vorbehalten, den osteoporotischen Frakturen. Wenn wir hier stabilisieren, dann können wir in der Regel ohne Orthese weiter behandeln nach der Operation und weiter belasten. Und ähnlich ist es in der Halswirbelsäule. Auch hier führen wir also eine richtige Stabilisierung durch, die so stabil ist, dass man damit belasten kann. Man kann in Einzelfällen da so eine weiche Halskrawatte anziehen, einfach dass der Patient dafür, sagen wir mal, 1-2 Wochen einen gewissen Schutz auch hat. Manche Patienten benötigen das auch von der Psyche her und da ist es dann ganz hilfreich, aber nötig ist es nicht.
Okay, und wie ist es mit Physiotherapie? Brauchen die das und was müssen die da machen?
Physiotherapie ist immer angezeigt nach stabilisierenden Operationen. Wir haben ja zum einen eben dieses Wirbelsäulenknochentrauma, aber die umgebende Muskulatur ist dadurch ja auch irgendwo geschwächt und die muss auch irgendwie zu einer Heilung angeregt werden und dann wieder eine gewisse Stabilität und Kräftigung erfahren. Und das geht wunderbar über Physiotherapie und die kann man in der Regel auch schnell durchführen. Nach der Operation muss man nicht, sagen wir mal, 6 Wochen abwarten und dann, wenn alle Wunden verheilt sind, damit beginnen, sondern das darf auch zeitnah geschehen. Gerade auch wenn wir beispielsweise nervale Strukturen irgendwie irritiert hatten und eine gewisse Neurologie, dann machen wir nach einer Operation eine Nervenmobilisation. Das heißt, die Extremität wird bewegt und damit verhindert man, dass der Nerv dann auch in diesem Frakturgebiet sich irgendwo verklebt und da langfristige Probleme entstehen.
Also man sieht schon, das ist ja auch ein interprofessioneller Ansatz, der da ganz wichtig ist, den wir brauchen. Also wir brauchen den Notfallmediziner, der den Patienten initial beurteilt. Dann brauchen wir den Wirbelsäulenchirurgen, der die Operation durchführt. Der Radiologe, der uns die nötigen Informationen und die guten Bilder liefert. Hinterher den Physiotherapeuten und natürlich die Pflege während der ganzen Zeit, die auf den Patienten aufpasst. Super. Tobi, wenn wir zu einem Abschluss kommen, wenn du Studierenden, die jetzt vielleicht eine Formulatur machen oder ins PJ zu uns kommen, Tipps geben würdest, Richtung Behandlung von Patienten mit Wirbelsäulenfrakturen. Welche 3 Dinge würdest du denen mitgeben?
Also erstmal natürlich die körperliche Untersuchung. Das ist ganz klar. Erstmal schauen, den Patient beurteilen, dann untersuchen, auch mal Hand anlegen und die Extremitäten untersuchen, die Muskelkräfte untersuchen, vielleicht auch die Reflexe. Also das ist auf jeden Fall mal der erste Punkt. Der zweite ist, die Bildgebung zu veranlassen, an die Bildgebung zu denken, gerade wenn wir hier sagen, auf den Kopf gestürzt und ich denke nicht unbedingt, dass ich jetzt die HWS mitmachen muss. Also da muss ich sagen, hier Wenn wir ein Schädel-CT machen, dann machen wir auch die Halswirbelsäule mit. Heutzutage ist die Strahlenbelastung im CT so runterreguliert, dass es auch gar nicht so viel mehr ist wie ein Röntgenbild. Mhm. Ansonsten natürlich ist es auch irgendwo angebracht, mit einer potenziell instabilen Wirbelsäulenverletzung stabil umzugehen. Das heißt, wenn ein Patient kommt und vielleicht nicht auf einer Vakuummatratze liegt und nicht auf dem Spineboard. Es gibt ja die tollsten Dinge, die wir schon erlebt haben in unserer langen Karriere. Dann vielleicht auch mal dran denken, okay, hier stimmt was nicht. Ich lege ihn doch mal auf einen Stretcher, ich lege ihn mal auf ein Spineboard und mache erstmal Bildgebung schaue mir objektiv an, ob da was kaputt sein könnte.
Also ich glaube, wenn man diese drei Dinge beherzigt, die du gerade gesagt hast, nämlich immer überprüfen, ist der Patient adäquat gelagert, wenn er zu mir kommt und ich ein Wirbelsäulentrauma vermute, dann eine gründliche und gute Untersuchung mache und schließlich die richtige Bildgebung veranlasse, dann kann eigentlich erstmal nichts passieren und alle weiteren Schritte kommen ja dann, wenn man die Erfahrung hat und in der Wirbelsäule chirurgiert. Tobi, vielen Dank. Wir werden nochmal Podcasts zu degenerativen Themen nachliefern. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, habt was gelernt und wir freuen uns auf euer Feedback. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.